Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Leid und Not sind für viele Menschen heutzutage der Grund, dass sie nicht an einen liebenden, an einen allmächtigen, lebendigen Gott glauben können oder wollen. Und dieses Nicht-Glauben-Können von Menschen, das liegt häufig an einer falschen Perspektive. Deshalb, ihr Lieben, schärfen wir heute Morgen unsere Sinne. An unserem heutigen Bibelabschnitt werden wir sehen, wie Gott mit Leid und mit Krankheit umgeht. Wir begeben uns an den Teich Bethesda in Jerusalem. Dieser Ort war damals untrennbar verbunden mit großer Not durch vielerlei Krankheiten, aber zugleich auch verbunden mit einer Hoffnung auf ein Wunder. Bethesda war eine Anlage bestehend aus einem Doppelteich und diese beiden Teichbecken hatten jeweils 40 Meter Breite und 50 Meter Länge. Und diese beiden Teiche waren mitten in einen Fels hineingehauen und waren getrennt durch eine Mauer. Und außen herum um diesen Teich, da waren 5 große Hallen erstellt worden, erbaut von Herodes dem Großen. Und in diesen Hallen, da lagen sie, die vielen Kranken, Blinden, die Lahmen und die Ausgezehrten. Zum Glück waren sie unter dem Dach dieser Hallen geschützt vor Regen und vor Sonne. Und dort in Bethesda, da gab es Wunder, immer wieder Wunder. Und zwar in zeitlich nicht festgelegten Abständen. Und zwar immer dann, wenn sich das Wasser in einem der Becken anfing zu bewegen, da wurde derjenige Kranke gesund, der es als erster geschafft hat, in dieses Wasser, in diesen Teich hineinzusteigen. Die Chance für die Masse, gesund zu werden durch diese Handlung, war also sehr gering. Für manche aufgrund ihrer Gebrechen sogar gleich null. Bethesda war in Jerusalem der Ort der Not und zugleich ein Ort der Hoffnung. Bethesda, Haus der Barmherzigkeit, heißt das übersetzt. Man hat diesen Ort bei Ausgrabungen im letzten Jahrhundert wieder entdeckt und man kann diesen Ort auch heute besichtigen. Wir schaffen das nun heute nicht mehr, dorthin zu kommen nach Jerusalem. Aber wir gehen dennoch hinein in diesen Ort, in dem wir nun Gottes Wort hören aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes Kapitel 5. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, Du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. In drei Schritten, liebe Gemeinde, gehen wir nun hinein an diesen Ort. Wir gehen hindurch zu diesem Ort Bethesda. Erstens, ein Mensch in Not. 38 Jahre lang lag dieser Mann krank da. Ob er schon all die Jahre dort am Teich Bethesda lag oder woanders, das wissen wir nicht. Und wir kennen auch seinen Namen nicht. 38 Jahre lang krank sein. Welch grausame Vorstellung. So lange krank zu sein, das wünschen wir doch unserem ärgsten Feinde nicht. 38 Jahre lang, ein halbes Leben. Das wäre vom heutigen Datum aus zurückgerechnet, also im Jahre 1983. Und dann habe ich mir zu Hause bewusst gemacht, das war das Jahr, wo ich Abitur machen durfte. So lange krank? 38 Jahre lang krank sein, da kann man eigentlich keine Hoffnung mehr haben. Jener Mann hatte seine Hoffnung nicht aufgegeben, zumindest noch nicht ganz. Seine Hoffnung war immer noch untrennbar verbunden mit dem Ort, an dem er liegt, Bethesda, das Haus der Barmherzigkeit. Er hofft noch immer, dass er es doch irgendwann einmal eines Tages schafft, wenn das Wasser sich bewegt, als Erster dort hineinzukommen und gesund zu werden. Dabei sind es eigentlich seine Chancen objektiv betrachtet längst am Nullpunkt angelangt. Und das macht eigentlich jener Satz deutlich, der uns durch Mark und Bein gehen, wenn wir ihn hören. Dieser Mann spricht, ich habe keinen Menschen. So antwortete der Kranke auf die Frage von Jesus, ob er denn gesund werden will. Ich habe keinen Menschen, ich bin allein auf dieser Welt, ich bin allein auf mich gestellt, ich bin mir hier selbst überlassen. Ich habe keinen Menschen, das sagt ein Mann, der ausgerechnet umringt ist von vielen anderen Menschen, die mit ihm in diesen Hallen des Herodes herumliegen. Aber alle um ihn herum, das sind seine Konkurrenten. Jahrelang hat er sich bemüht, wie die anderen eben auch, um als Erster ans Wasser zu kommen. Aber in diesem Haus der Barmherzigkeit ist sich jeder selbst der Nächste. Hier muss jeder mit sich selbst klarkommen und sich selbst helfen. Und deshalb findet man dort in diesem Haus der Barmherzigkeit auch keine Ruhe. Bei Gott, bei Jesus, gibt es keinen einzigen wertlosen Menschen. Und nun kümmert sich Jesus um ihn und er stellt ihm zunächst eine Frage. Willst du gesund werden? Diese Frage trifft den Kern dieses Menschen, obwohl vielleicht in unseren Ohren diese Frage uns komplett überflüssig vorkommt. Ja, was will der denn sonst nach 38 Jahren außer gesund werden? Warum stellt Jesus ihm überhaupt so eine selbstverständliche Frage? Doch der Gelähmte reagiert ganz anders. Er antwortet auf die Frage Jesu, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt. Ich habe keinen Menschen. Dieser Kranke ist, obwohl Jesus, der Sohn Gottes, vor ihm steht, so auf das Wasser in diesem Teich fixiert, dass er nur eine Chance für sein Leben und seine Krankheit sieht, nämlich in den Teich hineinzukommen. Dass er über diesen Horizont, über sein eigenes Denken gar nicht hinausblicken kann. gar nicht begreifen kann, in welcher einem Kairos, in welcher einer Sternstunde seines Lebens er sich im Moment befindet, wer ihm da gegenübersteht. Er ist fixiert auf den Teich und was da ab und zu geschehen mag. Und zugleich ist dieser Mensch auch zutiefst frustriert, weil er weiß, er kann es auch diesmal nicht schaffen, ins Wasser hineinzukommen. Ich habe keinen Menschen. Wir machen hier eine kurze Unterbrechung, liebe Glaubensgeschwister, weil ich glaube, wir können an dieser Stelle ganz viel Wertvolles von Jesus lernen, Wertvolles, wie wir als Menschen untereinander, miteinander umgehen sollen. Wir können hier Wertvolles für die Seelsorge an einem anderen lernen. Erstens, Jesus gibt dem Vereinsamten zunächst die Möglichkeit, seinen Mund zu öffnen und zu reden. Jesus signalisiert mit seiner Frage: Du, ich will wissen, wie es dir geht. Erzähl's mir. Erzähl mir von dir und deiner Not. Erzähl mir auch von deiner Resignation, aber auch von deinen Hoffnungen. Von Hoffnungen, die sich so oft zerschlagen haben. Erzähl mir bitte, wie es dir geht, jetzt und hier. Und ich höre dir zu. Zweitens, Jesus zwingt keinen Menschen. Jesus, der Sohn Gottes, ist allmächtig. Er hätte nur so machen müssen. Ein Wort sprechen, dieser Mann wäre gesund gewesen, aber so handelt Jesus nicht. Jesus will nicht über einen Menschen hinweggehen, nicht über einen Menschen hinweg handeln. Jesus will keine Menschen zwingen, auch nicht zu ihrem Glück. Nein, Jesus lädt hier ein, er bietet an und das Gegenüber soll selbst entscheiden, selbst sagen, was es will. Und zum Dritten, Jesus hat den Einzelnen ganz bewusst im Blick. Manchmal ist es ja so, wenn wir das Elend dieser Welt sehen, ist ja da leicht drüber zu reden. In der großen Masse gehen die Einzelnen unter, da kann man groß klagen, letztendlich aber auch verzweifeln, weil man eh nichts tun kann und man geht einfach weiter an der Misere dieser Welt. Damit ist aber keinem Einzelnen geholfen. Der einzelne Kranke, der einzelne Notleidende muss in den Blick genommen werden, um nicht im Elend dieser Welt mit unterzugehen. Und das macht Jesus hier. Er kümmert sich um den einzelnen Menschen. Und das finde ich so beeindruckend. Und das heißt doch auch für uns, Jesus sieht mich und er sieht dich. Jetzt, heute Morgen. Er sieht dich mit deiner Situation, mit deiner Krankheit, mit deiner Not, mit deiner Einsamkeit. Und Jesus weiß auch ganz genau, wo für dich diese 38 Jahre Krankheit stehen. Er kümmert sich um dich und das heißt, du bist ihm wertvoll. Du bist ihm wichtig. Und ihr lieben Glaubensgeschwister, wir können an dieser Stelle auch ganz viel lernen im Hinblick auf unsere Gemeindegründung, auf unser Projekt, das wir in 14 Tagen starten wollen. Denn es ist nicht Gottes Wille, dass Menschen einsam sind. Gott will uns allen diese Bethesda-Erfahrung ersparen, nämlich, dass wir einmal ausrufen müssen, ich habe keinen Menschen. Deshalb ist es für uns als Gemeinschaft, als Gemeinde unverzichtbar, dass wir uns umeinander kümmern, dass wir füreinander da sind, füreinander sorgen und dass wir auch die Einsamen nicht übersehen, ja, dafür sorgen, dass Menschen überhaupt nicht einsam werden. Sich um andere kümmern heißt, mit den Augen Jesu auf einen zuzugehen und die Liebe Jesu einem anderen Menschen zu verschenken. Dazu sind wir aufgerufen. Und indem wir so als Gemeinschaft, als Glaubensgeschwister miteinander umgehen, wenn wir so als christliche Gemeinde uns verhalten, dann wirkt unser Tun, unsere Fürsorge füreinander, unser Zusammenstehen auch ansteckend für die Menschen draußen in dieser Welt, die so oft mit ihrer Not, Einsamkeit und Krankheit allein zurechtkommen müssen. Da haben wir einen großen Schatz bekommen, dass Gott uns zusammengebunden hat als Christen zu seinem Leib, zur Gemeinde Jesu. Und das gilt eben seit dem Pfingstfest. Apostelgeschichte 2, Vers 46 heißt es, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen bei dem ganzen Volk. Und der Herr fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist eine Gemeindeaufbauanleitung für uns, die wir jetzt da einen Neuanfang starten. Und deshalb bitte achten wir alle darauf, dass keiner unter uns ist, der jemals sagen oder denken muss, ich habe keinen Menschen. Drittens, Jesus wendet deine Not. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Mit so kurzen Worten sagt das Jesus diesem Mann, der 38 Jahre da lag. Und das ist tatsächlich ein Wunder. Aber ein Wunder, das nicht so sich vollzieht, wie der Mann es eigentlich erwartet hatte. Jesus ist nur nicht hergegangen, hat das Wasser im Teich Bethesda in Bewegung gesetzt, hat den Kranken geschnappt, auf seine Schulter gelegt und hat schnell hineingetragen, indem er alle anderen Kranken mit seinen gesunden Füßen einfach überholt hätte. Und dennoch, mit diesem einen Wort macht Jesus diesen Kranken gesund. Dieses Haus der Barmherzigkeit wird für diesen Kranken jetzt tatsächlich zum Ort des Erbarmens. Er darf die ganze Fülle der Barmherzigkeit Gottes an seinem eigenen Leibe erfahren. Seine Krankheit wird geheilt und damit zugleich auch seine Einsamkeit. Ja, Jesus kann heilen, er kann gesund machen, damals und auch heute. Und er tut es übrigens meist so, wie eben auch in jener Geschichte. Jesus tut das auf ganz unspektakuläre Weise. Es ist sein vollmächtiges, wirksames Wort, das er spricht, das einem Menschen Heilung verschafft. Jetzt fragen sich vielleicht manche an dieser Stelle, warum hat Jesus nicht einfach alle damals in diesen 5 Hallen gesund gemacht? Es war aber nie Jesu Weg gewesen, durch die Heilungswunder sich einen großen Namen in dieser Welt zu machen. Jesus wollte nicht durch Heilungswunder seine Macht demonstrieren, dass ihm alle fröhlich zuklatschen, sondern diese ganzen Wunder, die Jesus getan hat, hat er immer nur getan, um sein Wort und seine Verheißungen zu unterstreichen und Menschen auf den rechten Weg zu schicken, damit sie exemplarisch für andere dastehen können und Gottes Lob verkünden können. Jesus heilte immer einzelne Menschen. Er vollbrachte einzelne Wunder und das hat auch einen theologischen Grund. Denn schon damals und auch heute ist das Reich Gottes zwar angebrochen, aber noch nicht vollendet. Das Reich Jesu ist nämlich nicht von dieser Welt. Und deshalb ist alles, was Jesus getan hat und heute tut, ein Wirkzeichen, ein Wunderzeichen auf das viel Größere, das später einmal kommt, das uns später einmal erwartet. Jesus wollte keinen Ruhm in dieser Welt, sondern er wollte Menschen befreien für das Reich Gottes. Er wollte Menschen den Weg zeigen, in Ewigkeit bei Gott sein zu können. Und das alles, was damals geschehen ist in Jerusalem am Teich Bethesda, das gilt bis heute. Jesus kann die Not von Menschen wenden. Und dennoch haben wir auch heute unter uns noch Leidtragende, Kranke, ja auch Sterbende. Und mancher unter uns ist jetzt da, der wünscht sich für sich selbst oder für einen lieben Nächsten nichts anderes, als dass man gesund werden dürfte. Und wenn Gott dann trotz vieler jahrelanger Gebete nicht eingreift, keine Gesundung schenkt, dann bereitet das manchen Christen auch Mühe. Der Glaube eines Christenmenschen kann auch in eine Bewährungsprobe hineingestellt werden. Und da dürfen wir aber immer darauf vertrauen, dass Gott keine Fehler macht, dass Gott immer einen Plan mit uns hat, sei es mit unserer Gesundheit oder sei es mit unserer Krankheit. Und dass unser Glaube niemals auf dem beruht, was äußerlich an uns geschieht. Glaube macht nicht fest an empirischen Feststellbarkeiten in dieser Welt. Glaube macht auch nicht fest, dass unsere Gebete in Erfüllung gehen, unsere Wünsche und Bitte in Erfüllung gehen. sondern Glaube ruht auf dem, was in Hebräer 11, Vers 1 geschrieben steht. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Glaube ist also Vertrauen auf Jesus gegen allen Augenschein. Du kannst und du bist auch als kranker Mensch in deinem Vertrauen und Festhalten an Gott Wunder und Wirkzeichen für viele andere. Gott wirkt in uns und durch uns und mit uns in unserer Krankheit und in unserer Gesundheit. Für jeden hat er seinen Plan, jeder ist wertvoll und jeder hat eine Aufgabe und ist in die Gemeinde und in die Verantwortung hineingestellt. Und ihr dürft wissen, Glaube ist Vertrauen gegen allen Augenschein. Wenn du noch so viel Schmerzen hast an deinem Leibe, dein Glaube ist viel größer. Dein Glaube an Christus kann dich durchtragen und will dich durchtragen. Und du darfst der Verheißung vertrauen, die Jesus dir gegeben hat. Er lässt dich nicht fallen. Glaube ist Vertrauen gegen allen Augenschein. Mit anderen Worten, Glaube baut bei Sonnenschein im Wüstensand eine Arche. Denn Glaube vertraut mit Römer 8, dass denen, die Gott lieben, die an Gott festhalten, alle Dinge zum Besten dienen. Sei es ihre Gesundheit oder ihre Krankheit. Denn Glaube ist höher und wichtiger als krank sein oder gesund sein. Ja, Glaube freut sich über Heilung. Und wir freuen uns über jeden, vor allem über jeden Mitbruder oder Mitschwester, die in schwerer Not, und wir haben das ja dieses Jahr an mancher Krebserkrankung in unseren Kreisen erleben dürfen, dass Gott auch Menschen heilt oder wieder auf einen guten Weg sendet. Da freuen wir uns von Herzen drüber. Aber genauso müssen wir auch Menschen beistehen, die die Aufgabe haben, ihre Krankheit annehmen zu lernen, mit ihrer Krankheit leben zu lernen und vor allem in ihrer Krankheit das Vertrauen auf Gott nicht sinken zu lassen. Gemeinsam sollen wir alles von Gott empfangen. Es wird uns zum Besten dienen. Wir dürfen alles aus Gottes Hand empfangen, weil wir wissen, in Gottes Hand sind wir geborgen, egal wie es uns ergeht in dieser Welt. Und deshalb ist dieser Satz, den ich so oft eigentlich fast bei jedem Geburtstagsbesuch so höre, da heißt dann immer in der Hauptsache mit 80 Jahren, ich bin gesund. Wenn ich gut drauf bin, halte ich ganz provokativ dagegen. Nee, Hauptsache Christus, deine Gesundheit, die hilft dir vielleicht noch 10 Jahre, aber nicht länger. Ja, wir müssen denn eine neue Perspektive gewinnen, wie ich es vorhin gesagt habe, in all diesen Höhen und Tiefen unseres Lebens. Und wir sind aufgefordert, uns hier beizustehen. Jesus spricht zu dem Mann, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und dieser Kranke nach 38 Jahren, er hat einfach dieses Wort nicht nur gehört, sondern er hat auch gehorcht, er hat vertraut auf dieses Gotteswort, er lässt sich auf dieses Wort Jesu ein, dass Jesus jetzt an ihm so ganz besonders handelt, obwohl da noch hunderte andere herumliegen. Jesus wendet sich ihm zu und dieser Mann gehorcht, er nimmt sein Bett und geht, er lässt sich darauf ein, er lässt sich von einem gesund machen, den er gar nicht kennt. Er steht tatsächlich auf und geht hin. Ihr Lieben, lasst euch mit eurer Lebenssituation, egal wie sie sein mag, genauso ein auf Gottes Wort. Vertraut auf Jesus, glaubt, geht den Weg, auf den Jesus euch stellt und dürft ganz gewiss sein, Jesus geht diesen Weg mit euch. Er ist Tag und Nacht zu jeder Stunde an eurer Seite. Und dieser Weg, er ist tatsächlich manchmal so ganz anders, wie ihr euch das vorstellt. Oder wie ihr das erbeten habt im Gebet. Das war auch bei dem Mann damals anders gewesen und anders gekommen, wie er es erwartet hatte. Und dennoch dürfen wir wissen, Gott, Jesus, beschenkt uns mit seiner Barmherzigkeit. Er will nicht haben, dass du liegen bleibst. Nicht liegen bleibst an deinem Teich Bethesda. Und er ruft dir heute Morgen zu, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dieses Erquicken, was viele als ein altmodisches Wort betrachten, ist eines meiner Lieblingswörter in der Luther-Übersetzung. Erquickender geht einem das Herz auf in all seiner Not, weil wir erquickt werden von der Quelle des Lebens. Und diese Quelle ist Jesus Christus. Und er gibt lebendiges Wasser aus seiner ewigen Quelle umsonst. Trinkt davon, das ist Erquickung. Und geht den Weg, auf den euch Jesus sendet. Amen. Und der Friede Gottes, der wahrlich höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.